Ja, 54 Folgen schon. Verrückt. Wir haben bald 100. Jubiläum, wenn wir so weitermachen.
Ja, wen wollten wir da nochmal einladen? Ed Sheeran, haben wir lange Zeit gesagt.
Wir wollten immer mal Terry am Podcast haben. Stimmt. Das war lange Zeit das große Ziel.
Ah, okay, das sollten wir forcieren.
Ja, kriegen wir bestimmt hin. Ja. Vielleicht hat er ja demnächst mal Zeit.
Folge 100 machen wir.
Folge 100.
Ist hiermit angekündigt.
Lieber Martin, heißt er eigentlich Martin?
Martin Lazzini, ne?
Ja. Ja, geiler Name eigentlich.
Ja,
ne?
Kann man schon machen.
Ich denk immer automatisch eine komische Assoziation. Ich denke immer an Goldini dann. Das Pokémon. Großer Fan auf jeden Fall. Shoutout an Goldini an der
aber
Stelle.
Martin Lazzini klingt auch schon wie eine geile Klamottenmarke oder wie ein geiles Auto.
Der neue Lazzini?
Ja.
Der Aston Martin Lazzini. Geil.
Das Wortspiel gibt es
überhaupt nicht Thema gerade. Ist überhaupt nicht Thema. Wir haben überlegt, was gibt es Geileres als brandaktuell mit euch über den neuesten Shit zu reden. Und wir haben heute eine wunderbare Anfrage bekommen von bei Instagram vom Rolling Stone Deutschland Magazine. Also die Musikbegeisterten unter euch kennen dieses Magazin. Und die haben geschrieben, hey Yokai, hier ist Tom vom Rolling Stone Magazine. Wir fragen uns derzeit, was junge Musiker wie dir in der Zeit von Corona Hoffnung und Antrieb gibt.
Jung ist ja erstmal ein Kompliment.
Erstmal ein Kompliment, der hat keine Ahnung, wie alt ich schon bin. Denn Konzerte, Festivals und so weiter können ja immer noch nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. Wir würden uns freuen, wenn du uns ein bis zwei Sätze zum Thema schreiben würdest und uns ein Pressebild zur Verfügung stellst. Dann basteln wir daraus gerne einen Beitrag für unseren Feed. Meld dich doch einfach, wenn das interessant für dich klingt. Und es klingt interessant für mich. So. Also, und deswegen haben wir überlegt, eigentlich wollten wir gar nicht so sehr über das Thema Corona sprechen. Wir haben es ja so ein bisschen gemacht mit Autokino-Krams.
Ja. Ja, du kommst halt auch irgendwie nicht drum rum, weil es ist halt
ein nerviges, leidiges Thema. Ja. Aber wir haben gedacht, dass es cool ist, weil eben jetzt diese Anfrage kam über das Thema Hoffnung. Ja, dann im übertragenen Sinne zu sprechen. Ja. Also was gibt einem Antrieb, was bringt einen voran? Und es passt übrigens, wie mir gerade auffällt, extrem zu meinem ersten Themenvorschlag, nämlich Negativität und negative Gedanken und Selbstzweifel von Musikern. Weil das ein Thema ist, über das kann ich dir verraten, niemand öffentlich spricht und was einfach oder selten spricht, was auf Instagram natürlich nicht gezeigt wird, weil man immer nur seine Grinsefresse in die Kamera hält.
Ja.
Und ich finde, das hängt total zusammen. Also wie geht man eigentlich mit Krisen um? Und wer ist krisenerprobter als Musiker?
Ja.
Wenig Leute.
Dann bringen wir doch die beiden Themen jetzt einfach mal zusammen.
Voll.
Was auf jeden Fall bemerkenswert ist, das würde ich gerne kurz noch ansprechen, ist nämlich, gestern war die Demo in Berlin, oder vorgestern, je nachdem.
Ja, wir rechnen jetzt zurück, wir releasen Anfang der Woche. Letzte Woche war die Demo in Berlin.
Zum Thema ja der Veranstaltungsbranche, das ich glaube, das ist der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland,
ja,
war, glaube ich, Teil dieser Demo, der einfach gerade komplett am Boden liegt sozusagen. Und die Demonstration hat es dann quasi auch vorgemacht, dass man in Berlin durchaus demonstrieren kann mit Mindestabstand und Masken.
Ohne den Reichstag aus Versehen zu stürmen.
Und das auch noch, genau. Das fand ich sehr cool. Es gab auch Aufrufe aus diversen politischen Rändern, die dazu aufgerufen haben, quasi das zu unterwandern. Das ist aber alles...
haben die versucht?
Das war
mir vorbeigegangen.
Aber das ist total abgeblockt worden. Es wurde auf der Bühne thematisiert, wenn Leute da auffallen, dass man das melden soll und dass die nichts zu suchen haben, Leute ohne Maske darauf aufmerksam machen, eine zu tragen und wenn nicht, bitten zu gehen. Da haben die sehr, sehr viel Lob für bekommen, die Veranstaltungsbranche, dass sie diese Demonstration auf die Beine stellen konnten mit diesen ganzen, also unter Berücksichtigung der gesamten Lage sozusagen.
Ja, voll.
Erstmal dafür Props, dafür haben sie auf Twitter auch sehr viel Lob bekommen.
Applaus, ihr seid die Geilsten.
Genau, aber das, worauf sie aufmerksam machen und das, was ja auch ein bisschen das Thema dieser Anfrage vom Rolling Stone Magazine war, ist ja, wie geht man jetzt gerade damit um? Wie schafft man das jetzt nicht alles über den Haufen zu werfen, weil man offensichtlich nicht mehr so arbeiten kann, wie es vorher war? In deiner Situation ist es jetzt ja schon irgendwie noch besonders, weil es jetzt genau reingefallen ist in diese Umbruchsphase. Also ihr habt das Projekt Fark Marvin aufgegeben oder die Band. Das Projekt ist auch immer ein bisschen böse, sowas Projekt zu nennen, aber irgendwie ist in meinem Kopf war es irgendwie sowas. im Januar aufgehört und dann im März ging dann quasi alles den Bach runter. Und das ist ja quasi genau die Phase gewesen, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich gerne irgendwie solo was machen.
Ja.
Das heißt, irgendwie wahrscheinlich ist es für dich eher, ja, kannst du gleich mal erklären, ob das eher Chance oder was das genau für dich war. Mhm. Aber für etablierte Künstler, die halt dieses Jahr eine Tour geplant haben,
ja, ein Album-Release hatten. Alles basierend auf ihren Tour-Dates und quasi auch dem, was da einfach finanziell reinkommt, planen. Ne?
Ja.
Also wenn jetzt Ende des Jahres irgendwie eine Albumproduktion ansteht, dann finanziert ja das laufende Jahr dieses Album irgendwie. Ne?
Ja.
Das ist schon krass.
Und auch weitgreifend, also die Unterhaltungsbranche ist ja auch nicht nur Musik. Wir sprechen hier hauptsächlich über Musik, aber es ist ja auch Ja,
Schausteller.
Blockbuster mussten verschoben werden, weil Kinos nicht offen haben durften. Theater, ganze
Opernhäuser.
Vier, fünf Monate, keine Theatervorstellung, was das bedeutet eigentlich für das schon sehr eng kalkulierte Business-Theater, was das dafür bedeutet und so weiter. Aber ja, auf Musik bezogen, erzähl doch mal, wie das für dich eigentlich genau war, durch diese spezielle Situation, dass du halt kurz vorher oder dass du genau in diesem Umbruch warst gerade.
Ja, ich habe es ja schon in den letzten, in irgendeiner vorherigen Folge mal gesagt, dass das für mich irgendwie alles so hardcore lucky gelaufen ist irgendwie. Ich meine, wir haben irgendwie unser Studio zum März entmietet, weil wir halt wussten, dass wir uns auflösen. Und da sind einfach die härtesten laufenden Kosten irgendwie direkt schon mal weg gewesen aus der Rechnung.
Ja.
Ich meine, klar, und die Fuck Marvin läuft ja irgendwie gerade auch noch so, also es ist ein langweiliges Thema, aber zumindest steuerlich so läuft Fuck Marvin ja auch weiter.
Mhm.
Aber wir haben ja keine Ausgaben und nix so.
Ja.
Und deswegen hätten wir jetzt weitergemacht, hätte man natürlich irgendwie noch Gigs spielen müssen, um halt auch die laufenden Kosten zu finanzieren. Und wir hatten das Riesenglück, dass wir überhaupt über das letzte Jahr von der Initiative Musik gefördert wurden und dadurch halt auch keine Miese gemacht haben. Jahre davor, also die erste Platte, haben wir uns halt irgendwie mit irgendwie 6.000 Euro, 7.000 Euro verschuldet, ne? Um halt das irgendwie selbst über die Bühne zu kriegen. Und das mussten wir, also da haben wir schon so kalkuliert, dass wir das die nächsten Jahre dann wieder reinspielen. Haben wir auch gemacht, konnten auch alles zurückzahlen. Aber natürlich, wenn wir jetzt das letztes Jahr wieder so gemacht hätten mit der Planung, dass man dann nächstes Jahr das wieder reinspielt irgendwie, dann wären wir ganz schön am Arsch gewesen.
Ja, und wie viele Acts haben das genau so gemacht?
Ja, ne? Voll viele, ne?
Ja.
Also es gibt auch voll viele, die irgendwie gefördert werden und so und wo alles irgendwie cool ist, aber die haben vielleicht jetzt so gerade ihre sichere Existenz, ihren Job vielleicht aufgegeben, um dann jetzt voll durchzustarten. Da gibt es ja auch viele, gerade Newcomer, die jetzt irgendwie gerade noch, wo alles auch noch so wackelig ist, weißt du, wo die noch nicht irgendwie die Gagen aufrufen können oder noch irgendwie Gagen aus dem letzten Jahr verhandelt haben und dann sagen, ja komm, aber wenn wir uns das so durchrechnen, was wir fest an Gigs haben, dann kommen wir jetzt ja finanziell irgendwie alle klar, lassen mal schnell den Job kündigen für nächstes Jahr. Boom, dann kannst du froh sein, wenn du irgendwie in einem Job arbeitest, wo du dann wieder zurück kannst, ne?
Ja, das war bei dir ja auch das große Glück quasi, dass du mit einem festen Job in diese Krise gegangen bist und nicht gerade alles auf Rot gesetzt hast, ne?
Voll. Und ich hätte es ja unter anderen Bedingungen, wenn es jetzt mit der Band irgendwie anders gelaufen wäre, hätte ich auch sofort meinen Job aufgegeben. So. Und das war ja auch klar, das war ja auch immer der Plan, zu sagen, wenn man an dem Punkt ist, dass es sich so finanziell lohnt, dann hört man halt auf mit dem anderen Job so und dann switcht man oder geht irgendwie mit Stunden runter und so. Weiß ja, ich bin ein Vertreter von irgendwie auf dem Boden bleiben und irgendwie sich einfach irgendwie, weil ich meine, du hast auch nichts davon, wenn du dich jetzt mega reinstürzt und sagst, ja, ich mache jetzt nur noch Musik, aber das kommt gar nicht das Geld rein, was du brauchst, um auch die Musik voranzubringen.
Mhm.
Dann sagst du dir wieder, ja, ich würde jetzt voll gerne nochmal jemanden den Track mixen lassen, aber ich habe halt das Geld nicht, das zu bezahlen. Das ist halt auch scheiße. Wichtig ist halt immer, dass du Zeit hast, deine Musik voranzutreiben. Und um jetzt den Bogen zu schließen oder zu spannen, das ist ja jetzt genau das, was ich zum neuen Projekt hatte, nämlich Zeit.
Ja.
Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Weil ich dachte eigentlich, dass wenn ich meinen Track so angehört habe, dachte ich, dass die Anfang des Jahres schon irgendwie so fertig sind, dass die eigentlich nur noch eben schnell produziert werden müssen. Und habe aber gelernt, dass das nicht so ist. Dass die überhaupt noch nicht fertig sind und überhaupt noch nicht da, wo ich die gern hätte. Und wenn man, du kennst ja den Vorher-Nachher-Vergleich auch so, wenn man jetzt vorher-nachher mal hört, was wo hat so ein Song angefangen und wo steht er jetzt, bevor der dann so kurz vorm Release ist, dann sind das ja schon irgendwie schon, das sind schon Welten. Das ist schon ein Unterschied.
Ja, total. Also wir haben das ganze Thema ja auch immer nächtelang quasi diskutiert, haut man jetzt schon mal was raus, um von sich hören zu lassen, oder wartet man noch, weil man noch nicht hundertprozentig zufrieden ist.
Ja.
Und letztendlich, rückblickend betrachtet, war es natürlich dann gut, dass man diese Zeit hatte, dann noch dran zu feilen und jetzt damit rauszugehen. Aber
ja, man weiß es nicht. Vielleicht wäre es auch dann einfach nur alles schneller passiert.
Ja, genau. Kann man irgendwie nicht sehen. Was ich mich momentan oft frage, ist, wie viele Leute eigentlich aufgrund dieser Umstände und auch irgendwie auf einem gewissen Level waren, wo sie darüber nachdenken, das hauptberuflich machen zu können. Aber noch, also es gibt ja diese Schwelle, ne, wo du irgendwie rechnest, kann ich davon leben oder nicht? Muss ich noch eigentlich was nebenbei machen? Oder Leute, die auf dieser Schwelle waren und dann von Corona quasi so krass zurückgeworfen sind, und da sind wir so ein bisschen bei Selbstzweifel, Zukunftsängsten, dass sie dann wirklich das jetzt als Anlass genommen haben, um aufzugeben tatsächlich. Also um wirklich zu sagen,
klar.
Ey, sowas, ich habe mit sowas, haben ja viele gesagt, mit sowas habe ich niemals im Leben gerechnet, dass sowas passieren kann, dass die gesamte Weltwirtschaft einmal sagt, nö, jetzt machen wir mal 3 Monate das Ding zu, und dann daraus resultierend die Veranstaltungsbranche, ja, man weiß nicht, wann die wieder vernünftig veranstalten kann, hatten wir auch schon häufiger als Thema mit deinem Astronautenfestival als Vorschlag,
ja,
als Kompromiss. Und wenn man diese Aussichten hat, dass man das, wofür man liebt, also das, was man gerne machen würde, auf der Bühne stehen, vor Leuten spielen und das sich irgendwie auch monetär so lohnt, dass man davon leben kann, wenn das jetzt in Aussicht nicht realisierbar ist, wie viele Leute geben das gerade wirklich auf mit der Angst, dass das ja, also theoretisch kann das ja jederzeit wieder passieren.
Das klingt, soll jetzt auf gar keinen Fall falsch klingen, aber ich glaube auf jeden Fall safe, die es eh nicht schaffen würden.
Okay.
Weil und wirklich so null respektlos gegenüber diesen Leuten, das meine ich echt nicht böse, das kann man sehr falsch verstehen, aber ich glaube, wenn du aufhörst, deswegen machst du es aus den falschen Gründen, weil du willst ja Musik zu deiner Lebens- oder Musik ist ja deine Lebensaufgabe, wenn du dich so weit durchkämpfst, und dann ist die einzige Antwort, die du geben kannst, ich kann ja gar nicht aufhören. Also die Frage wäre für mich eher, was kann ich irgendwie so nebenbei tun? Wie kann ich irgendwie mich so retten, damit ich weiterhin Musik machen kann? Und niemals die Frage, was kann ich denn jetzt mal anstelle von Musik machen? Weil Musik ist mir zu unsicher. Weil das ändert sich, glaube ich, nie. Also du kannst, ich glaube, wenn du in der Musik irgendwie so unterwegs bist, dann bist du so leiderprobt einfach. Dann weißt du, so viele in dieser Branche wissen ja überhaupt nicht, wie sie klarkommen sollen finanziell. Und gerade die ganzen Leute, die jetzt so erst anfangen oder irgendwie auf dieser Schwelle sind, was du meintest, so vom in das Ganze als Hauptjob zu machen oder nur noch das zu machen, die sind ja auch voll gewohnt, mit voll wenig klarzukommen. So, man wohnt dann halt mit Mitte 30, Anfang 40 halt auch noch in der WG, so, keine Ahnung. Also ich kenne genug Leute, die auch irgendwie nicht die fette Kohle haben, obwohl sie zum Teil auch mega, also was heißt mega, aber obwohl sie erfolgreich sind, ne? Also obwohl die irgendwie die Clubs voll kriegen, leben die jetzt auch nicht wie Krösus. Und von daher, klar ist das jetzt voll bitter, aber ich glaube nicht, dass die deswegen aufhören würden, wenn die so hart committed sind.
Hast du von Leuten irgendwie gehört, denen das so, also die sich dann quasi jetzt gerade entschieden haben, ich mache doch nochmal irgendwie eine Ausbildung, weil das ja einfach jetzt nicht funktioniert. Das ist nicht die Zeit sozusagen.
Das ist auf jeden Fall immer wieder Thema, ne? Also immer wieder der Gedanke kommt, also ich höre das immer wieder häufiger, dass der Gedanke immer wieder auftaucht. Vielleicht doch, irgendwie, weiß nicht. Und wenn, irgendwie brauche ich dann doch irgendwie ein bisschen Sicherheit, und das ist jetzt echt kacke. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt nur das gemacht und nicht noch irgendwie einen Job in der Musikschule oder so gehabt. Dann wäre ich halt super am Arsch gewesen. Und Thema ist das schon die ganze Zeit, aber ich glaube, also keine Ahnung, ne, ich hänge halt irgendwie auch mit Musikern ab, die verloren sind, so. Also im positiven Sinne.
Das musst du erklären.
Ja, verloren im Sinne von, die sind, wenn du einmal so richtig, ich habe die Theorie, dass wenn du einmal vor richtig vielen tausend Leuten auf einer Bühne gestanden hast, die zu deiner eigenen Musik abgehen, dann bist du kannst nicht mehr zurück. Ich glaube, das lässt sich dein Leben lang nicht mehr los. Du musst dann das machen, so. Und mag für andere, also für mich war das auf jeden Fall so. Und ich glaube, dass selbst wenn du dann irgendwann mit der Musik aufhörst und irgendwie den sicheren Job wählst, dass sich das nie loslässt, dieser Frage von was wäre, wenn ich das weitergemacht hätte.
Mhm.
Und das wäre auch für mich der Grund zu sagen, ich kann damit nicht aufhören. So, weil ich will wissen, wohin das führt. Und klar, ich habe dir auch schon mal gesagt, ich habe für mich eine Deadline, so, wo ich das beenden, also wo, was heißt, wo ich das beenden wollen würde, wenn ich bis dahin nicht bestimmte so Meilensteine für mich so erledigt habe, die ich einfach erreichen möchte, so künstlerisch. Aber wenn es dann wirklich so weit ist, weiß ich auch nicht, ob ich deswegen dann, ich würde die Musik nie sein lassen. Ne? Also ich glaube, damit kannst du nicht aufhören. Wenn du einmal irgendwie wirklich Kunst gemacht hast, so, dann ist das immer Teil von dir, weil es ja auch deine Strategie ist, deinen Scheiß, dein Bullshit zu verarbeiten. Und ja. Ich glaube, dass Künstler sowieso so anfällig sind, ne? Wie der Thema Negativität. Ich glaube, dass Künstler sehr, also du kannst gute Musik machen, weil du extrem krass Emotionen fühlst, so. Wenn du das nicht kannst, also wenn du nicht krass fühlst, kannst du nicht krass schreiben, glaube ich. Und um mit diesem Scheiß umgehen zu können, der da die ganze Zeit in deinem Hirn auf dich einprasselt, brauchst du ja auch das Schreiben als Ventil, um das irgendwie zu verarbeiten, sonst würdest du ja durchdrehen.
Ja.
Und ich glaube, dass auch voll, also deswegen landen auch, glaube ich, voll viele, ist auch schon wieder blöd formuliert, aber voll viele gescheiterte Musiker so im Suff oder so. Weil einfach, ja, weil man will viel und man will irgendwie das mit der Welt teilen, was man so fühlt, aber wenn das scheitert, dann bist du halt am Arsch, ne? Dann hast du deine Existenz verloren, so im wahrsten Sinne so. Und da geht es nicht um Geld, sondern da geht es um deinen Selbstausdruck sozusagen.
Glaubst du, also man sagt ja auch häufig, dass so Krisen, also sowohl persönliche Krisen als auch Weltkrisen immer eigentlich ein Motor sind für so Kunst, ne?
Ja.
Glaubst du, dass das irgendwie auf Auswirkungen hat? Glaubst du, dass es eher jetzt gerade die künstlerische Kreativität bremst, weil halt irgendwie alles so, wie es mit so einer Vollbremsung gestoppt wurde? Oder glaubst du, dass wir irgendwie nächstes Jahr viel auch genau diese Themen wie Zukunftsangst oder ja, allgemein Angst vor solchen Dingen, wie die man nicht vorhersehen kann, dass man das irgendwie textlich oder künstlerisch auch viel, viel sehen wird. Also wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, so filmerisch oder so, oder da wird sowas bestimmt irgendwie thematisiert. Oder es wird auf jeden Fall so richtig viele Dokus geben über der Tag.
10 Jahren, Alter.
Das Jahr, an dem die Erde stillstand oder so, werden die dann heißen und auf N24 rauf und runter laufen. Aber glaubst du, dass das thematisch auch viel in Songs vorkommen wird?
Klar, das ist ja jetzt, also es ist, gab es ja schon viel. Wie bei allen großen Themen ist es immer so, dass es unfassbar schwer ist, das zu fassen. Weil du hast immer, ich persönlich habe immer das Gefühl, dass wenn du einen Song darüber schreibst, dann ist es so ein Hype-Thema. Das ist ein Thema, was gerade die Welt beschäftigt. Also setze ich mich als Musiker mal hin und schreibe jetzt irgendwie einen Track über Corona, so, weil es gerade viel geklickt wird. Und Leute, ich glaube, Leute spüren das voll krass. Ich habe ja auch so einen Song über den Klimawandel geschrieben und ich habe mir den auch nur durchgehen lassen, weil ich den, habe ich ja schon mal gesagt, ich fand den so meta, dass ich gesagt habe, okay, also das ist cool für mich, so, das ist irgendwie, das ist authentisch und da geht es um mein Gefühl zu dieser Sache, so. Und nicht um eine Bewertung der Gesamtwetterlage, nenne ich es jetzt mal. Und ich glaube schon, dass gerade auch mit Abstand immer mehr so zumindest das grundlegende Gefühl thematisiert wird. Isolation, Einsamkeit. Aber wenn man sich das mal genauer anguckt, so, dann war sowas auch schon immer Thema und wird auch immer Thema sein. Also Musik bedient eigentlich immer die gleichen Themen. Ich glaube halt nur, dass große Kunst entweder aus einer großen Freude oder aus einem extrem großen Leidensdruck entsteht. Also da entstehen die krassen Sachen. Immer wenn da was ist, was raus muss, so, damit du nicht daran erstickst oder platzt. So. Und deswegen, wenn der Leidensdruck groß ist, so, dann brauchst du das Ventil, eben in dem Fall Musik, und dann entsteht halt geiler Scheiß. Und natürlich, wenn man in so Krisen hat, ist das Leid häufig größer. Und deswegen wird es vielleicht auch geilere Mucke geben. Ich habe ja gesagt, ich hoffe immer noch auf die nächste Welle von John Lennons und Dylans, die wieder große, große Musik, aber vor allen Dingen große Texte schreiben.
Ja, große Inhalte wieder mal, ne?
Und das, weil das, und das gibt es ja, aber es findet gerade, also in meiner Wahrnehmung zumindest, nicht so das Gehör.
Ja, also ich finde sogar das Gegenteil ist der Fall, dass das gerade, also textlich ist das, was jetzt gerade Mainstream-mäßig in den Charts am meisten gestreamt wird, ja wirklich extrem lasch, sag ich mal. Also da gibt es ja kaum irgendwas, wo man eine vernünftige Aussage ist irgendwie. Es scheint gerade nicht die Zeit dafür zu sein, aber es kann sein, dass das dadurch befeuert wird, kann gut sein. Was ich mich immer wieder, oder was ich mir manchmal klar mache, ist, dass das ja wirklich ein wahnsinnig historisches Ereignis gerade ist, in dem wir gerade mittendrin leben. Ne? Also man macht sich das, glaube ich, manchmal gar nicht so bewusst. Man, wenn man von Geschichte oder von großen Ereignissen redet, ist es ja immer logischerweise in der Vergangenheit, aber wie sich die Leute gefühlt haben müssen, während das Ganze passiert ist. Also man muss ja nicht jetzt so krass denken, wie sie sich im Krieg gefühlt haben oder so, aber wie als, keine Ahnung, Tschernobyl passiert ist und das ja alle, auch sie alle gedacht haben, was für ein Scheiß, ja, jetzt passiert das ja auch noch und was sind die Auswirkungen und so. Und jetzt gerade ist ja wirklich dieses kein Tag vergeht ohne irgendwie eine neue Nachricht, wie es weitergehen soll. Es gibt 10.000 Meinungen. Niemand weiß genau, in 10 Jahren oder in 2 Jahren kann rauskommen, dass die Maskenpflicht der größte Quatsch war. Es kann sein, dass das rauskommt, dass die Maskenpflicht uns allen krass den Arsch gerettet hat. Niemand weiß so genau, ist das, was jetzt gerade alles passiert, also was hat das für Auswirkungen auf das, was in 2 Jahren ist, weißt du? Und das führt, glaube ich, bei vielen, nicht nur bei Musikern oder bei Künstlern oder bei kreativen Leuten, sondern auch bei Unternehmern, bei Leuten, die irgendwie in Branchen arbeiten, die jetzt gerade auch betroffen sind, Tourismus oder was auch immer. Das fährt alles jetzt gerade wieder hoch, aber niemand weiß dieses böse Wort, zweite Welle, was passiert damit, was passiert nächstes Jahr, gibt es in 2 Jahren den nächsten Supervirus, wie reagiert, es sind dann quasi alle voll vorbereitet und wissen, wie man umgeht, dann sagen alle, oh, jetzt wieder 3 Monate Masken, na gut, aber alle sind da voll cool mit mittlerweile, weil sie so antrainiert haben in der Corona-Krise sozusagen. Keine Ahnung, dann sind wieder für 4 Monate die Clubs zu, aber alle wissen es irgendwie und haben sich irgendwie vorher ein Polster angelegt für die nächste Pandemie. Voll. Also, oder ist das jetzt erstmal wieder 200 Jahre lang still mit dem Scheiß, weißt du? Das finde ich gerade so, diese Unsicherheit, diese Unsicherheit der nächsten Jahre, weil da auch alle irgendwie gerade was anderes vorhersagen auch. Weißt du, es gibt so viele schlaue Menschen und also auf Protokoll irgendwelche Professoren an irgendwelchen Unis, die dann auch irgendwie teilweise den Verstand verlieren und in die Verschwörungstheoretiker-Ecke mit reingehen und dann aber da auf den ganzen YouTube-Kanälen als so der Professor, der die Wahrheit sagt, dargestellt wird.
Ja, weißt voll.
Du? Und dann sagst du, ja gut, der hat dann da an der Uni, hat er irgendwie gelehrt, deswegen muss er ja schlau sein, deswegen muss er irgendwie die Wahrheit sagen oder was auch immer. Ich finde es so kompliziert gerade, weil die Welt wird immer undurchschaubarer. So. Jetzt gerade so an seinem Zweig oder an seinem Projekt festzuhalten und entweder jetzt erst recht oder trotzdem das weiter durchzuziehen. Und da finde ich halt so ein Musikprojekt halt auch, weil niemand weiß, wann wieder Festivals stattfinden dürfen, wann wieder mit so Geldern rechnen kann, mit was vor einem Jahr noch gezahlt wurde. Auch sowas. Ne? Also wer sagt denn, dass Rock am Ring nächstes Jahr stattfindet vor 80.000 Menschen? Und wer garantiert mir, dass da dieselben Gagen gezahlt werden? Oder das, ne?
Ja, klar, voll.
Also das ist ja alles so unsicher.
Ich glaube mal, weil du eben nicht planen kannst, macht es halt auch keinen Sinn, genau das die ganze Zeit zu tun. Also zu glauben, ey, ich erfinde die Zukunft oder ich plane die Zukunft, ist halt so, so falsch. Und deswegen, ich glaube, es lohnt sich voll, sich darauf zu besinnen, auf das, was irgendwie, also auf den Wert von Sachen zu besinnen. Und sich die Frage zu stellen, hat das, was ich hier mache, einen Wert für mich? Und hat das einen Wert vor allen Dingen auch für andere? Und wenn dem so ist, dann lohnt es sich immer, das weiterzumachen. Weil die Frage von, wie viel Wert hat das in einem Jahr und funktioniert das in einem Jahr auch immer noch, macht einfach gar keinen Sinn. Das ist eine Frage, die du dir nicht beantworten kannst.
Hast du recht,
das war im Übrigen auch nie anders. Und das haben die als CDs nur noch aus nicht mehr verkauft wurden und nur noch aus dem Internet gerippt wurde, was ja jetzt quasi Status Quo ist, so. Also noch vor den Streamingdiensten Spotify und Co. hat die Musikindustrie proklamiert, sie wäre jetzt gestorben. Also das wäre der Untergang der Musikindustrie. So. Und es gibt jetzt werden alle verarmen. Und man muss sich auch mal vorstellen, die Musikindustrie hat bis dahin halt unfassbar viel Geld verdient. Ja. Unfassbar viel Geld. So, und jetzt ist halt, dann gab es halt diesen, in gewisser Weise so ein Stück weit einen Crash, weil die einfach keine CD, die in der Produktion 10 Cent kostet, nicht mehr für 16 Euro verkaufen konnten, sondern irgendwie andere Wege finden. Also hat man irgendwie rausgefunden, alles klar, jetzt muss ich irgendwie streamen. Und es wird sich jetzt auch nochmal wieder verändern, wenn Personenkontakt und Musik nicht mehr so richtig zusammengeht, was für mich der krasseste Verlust überhaupt wäre, so, dann muss ich in mich gehen und mich erneut fragen, ist es das, wofür ich angetreten bin? Bin ich für diesen nahen Menschenkontakt in die Musik gekommen? Und ich glaube, dass da bei mir auf jeden Fall, also das ist auch bei mir so ein bisschen der Fall ist, und muss mich dann fragen, wie sieht die neue Welt aus, in der ich vielleicht morgen lebe und bietet die mir den gleichen Wert, den ich vorher auch aus dieser Musikgeschichte gezogen habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon häufiger gesagt, was mich am meisten flasht von allen Sachen, ist der Moment, in dem ich einen Song fertig habe. So dieser Moment, ja, wo die Idee dich trifft und wo du das Ding halt irgendwie, wo du weißt, wie die Geschichte funktioniert in deinem Track, die Geschichte, die du erzählen willst. Wenn du das klar hast, ist für mich der krasseste Moment. Und das kann ich immer machen. Also was hält mich davon ab so?
Ja.
Und deswegen, weiß ich nicht. Also, ja, aber ich glaube, die Frage muss sich jeder voll individuell stellen, weil der Nächste steht sich vielleicht nur auf die Bühne und schreibt Musik, weil er voll Bock hat, von 20.000 Menschen abgefeiert zu werden. Und das ist seine einzige Motivation. Und wenn das nicht mehr geht, muss man sich halt erneut fragen, ist das immer noch das, was ich liebe so? Mhm.
Ja, also ich hatte ja ganz am Anfang von dem ganzen Mist, also irgendwie im April oder so, hatte ich, glaube ich, ja auch schon mal erzählt, so ein richtig ungesunden News-Konsum. Also ich habe wirklich in diesem News-Ticker gelebt und habe irgendwie alle 5 Minuten auf Refresh gedrückt und dann kam halt die nächste Horrormeldung rein sozusagen.
Krass.
Und das ist auf jeden Fall natürlich nicht gut und ich glaube auch, dass du recht hast, dass man nicht immer gucken sollte, ist das, was ich machen will, nächstes Jahr überhaupt noch relevant und so, sondern ist es jetzt relevant. Aber trotzdem muss man, glaube ich, wirklich, weil sich gerade alle Branchen und auf jeden Fall auch die Veranstaltungsbranche ganz vorne mit dabei gerade so verändern oder neu erfinden müssen, dass man das alles, wenn man da halt irgendwie schnell, also wenn man vorne mit dabei bleiben möchte oder werden möchte, muss man, glaube ich, sehr genau verfolgen, was genau da gerade so abgeht. Also wohin verschiebt, wenn jetzt gesagt wird, das Streaming wird jetzt hochgefahren sozusagen, auf welche Plattform verschiebt sich das gerade, wo sollte man da stattfinden?
Genau.
Und wo kauft irgendeine Firma gerade was, weil die da was aufbauen wollen, wo könnte man da Early Adopter sein und da direkt irgendwie was aufbauen können, wo findet man eine große Hörerschaft, wo heute noch gar keiner ist sozusagen. Ich glaube, das ist schon smart, dass man das ist ja bei jedem Business so, dass man in sein Business gut kennen sollte und alle Entwicklungen gut kennen sollte, vor allem halt in solchen Zeiten, wo sich so viel verändert. Und ich glaube, man sollte jetzt nicht den Fehler machen, als Künstler jetzt gerade darauf zu hoffen, dass ja nächstes Jahr alles wieder so ist wie letztes Jahr.
Ja,
sondern dass man schon ein bisschen die Augen offen halten sollte, was alles nächstes Jahr anders sein wird als bisher, weißt du? Das meine ich halt so ein bisschen auch. Und da kann man sich, glaube ich, auch sehr zu viele Gedanken machen, definitiv. Und dazu neige ich auf jeden Fall auch. Aber ich glaube, es ist wie bei allem schwierig, sich zu wenige Gedanken zu machen. Weil wenn es auch eine Sache gezeigt hat, diese Krise gerade, dann ist die Firmen, die sich bisher nicht mit Digitalisierung auseinandergesetzt haben, die haben sehr viel höheren Schaden genommen als die, die sehr schnell reagieren konnten und ihr Business oder was auch immer schnell in die digitale Welt transferieren konnten und somit quasi schnell reagieren konnten sozusagen.
Ja, voll.
Und das ist halt irgendwie für den Musikbereich so eine große Frage. Wie schafft man, wenn live wirklich auf absehbare Zeit nicht mehr geht, weil die Zahlen wieder schlechter werden, was auch immer, ist jetzt wieder ein bisschen konjunktiv. Aber wie schafft man das dann halt genau, wie du sagst, diese Nähe irgendwie, also das wird man nicht schaffen zu simulieren, aber wie kriegt man neue Kanäle, neue Arten der Interaktion mit dem Künstler hin, um das zu überbrücken. So, das finde ich halt spannend, weil jetzt gerade ist ja die Zeit der großen Ideen eigentlich.
Ja, voll. Ohne Scheiß auch als Musiker. Ich meine, stell dir mal vor, deine größte Passion ist einfach nur Musik zu produzieren. Das Geilste für dich ist gar nicht dieses Live, sondern das Geilste für dich ist neue Songs schreiben. Und du musst aber das Live immer machen, obwohl du vielleicht voll die Angst hast, auf die Bühne zu gehen. So, und oder du bist, ist immer daran gescheitert, dass du halt auf der Bühne nicht funktioniert hast. Aber wenn du zu Hause in deinem Wohnzimmer sitzt und für dich einfach nur Musik machst, dann ist das das Größte auf der Welt für dich. Dann wird jetzt eine Zeit kommen, vermutlich, wo deine goldene Ära beginnt, ne?
Ja.
Weil ich meine, du kannst dann einfach, du kannst überall auf der Welt theoretisch leben. Du kannst, du musst nicht mehr ewig lange reisen, allein so Touren, man, das ist auch richtig anstrengend. Na, wenn du irgendwie wochenlang auf die ganze Zeit unterwegs bist, in einem Bus pennst, wo du eigentlich nicht pennen kannst und jeden Abend krass performen musst. Stell dir vor, du kannst ja nicht die gleiche Wirkung, aber eine ähnliche Wirkung erzielen in der neuen Welt dann, wenn du einfach nur dich in dein Wohnzimmer setzt und eine Stunde Musik machst oder zwei. So das Natürlichste der Welt für einen Musiker.
Ja.
Und das streamst du halt dann einfach live. Und wenn dich Leute daran gewöhnt haben, dass das irgendwie der Standard ist und dass halt eher live dann irgendwie dass das eine Ausnahme ist, dann, wie gesagt, dann beginnt für dich eine geile Zeit. So. Und ja, ich habe immer eine geile Zeit gehabt, auf der Bühne zu stehen, ne? Weil ich halt live immer geil fand. Und deswegen, wenn es das jetzt, wie gesagt, wenn es nicht mehr geben würde, keine Ahnung, ey, wäre schon scheiße. Aber dann würde ich halt, ich glaube, dann würde ich, wenn es jetzt gar kein Live mehr geben würde, ich glaube, dann würde ich wirklich so komplett würde ich mich nur noch darauf konzentrieren, Songs zu schreiben.
Mhm.
Würde ich nur noch das machen.
Das machst du auch gerne, ja.
Genau.
Also extrem gerne.
Und dann würde ich vielleicht das andere, also, ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Es gibt viele, viele offene Fragen. Aber ich glaube, wenn du dir die Frage liebe ich Musik weiterhin mit Ja beantworten kannst, boah, dann würde ich nichts anderes machen als vorher. Und jeder, der Musik wirklich liebt, der kann sowieso nicht anders.
Ja, und andersrum halt für die Leute, die da überhaupt keinen Bock drauf haben, sondern die halt nur für live leben und vielleicht sogar auch ihre Musik, was ja auch vollkommen okay ist, von anderen Leuten schreiben lassen und diesen ganzen Kram der Produktion voll nicht feiern, sondern eher sagen,
ich will das verkörpern.
Genau, so. Ich will das lieber auf der Bühne zeigen und halt vor den Massen stehen und das ist eher mein Ding.
Ja.
Für den ist es halt extrem schwer jetzt gerade, ne? Weil er vielleicht auch merkt oder sie, dass wenn das nicht mehr da ist, was bedeutet mir Musik überhaupt noch?
So. Ja, voll.
Voll die spannende Frage.
Ey, eigentlich. Und ohne Scheiß, du glaubst gar nicht, wie viele Leute es in der Musik gibt, die eigentlich mit Musik nichts am Hut haben, außer dass sie singen und performen.
Mhm.
Also wie fern du eigentlich von dem Prozess der Musik, des Musikerschaffens häufig sein kannst, obwohl du mega die Nummer als Künstler bist.
Ja, ist echt verrückt.
Das ist echt krass.
Also wie weit ist es dann eigentlich dein Produkt, ne? Ist ja die Frage. Also wie weit sind es deine Songs?
Nein, anders, du formulierst das falsch. Es ist dein Produkt.
Ja, stimmt, es ist dein Produkt.
Es ist nicht so, dass wenn ich jetzt einen Song schreibe, ich habe ja auch schon mit anderen geschrieben, ne? Ich habe ja auch schon mit anderen, ihr könnt das übrigens, wenn euch das mal interessiert, so auch bei Spotify nachgucken, wer mit wem wie geschrieben hat unter Songinfos, steht das nämlich alles drin. Spannender kleiner Hinweis am Rande. Und da werdet ihr auch sehen, dass ich auch schon mit anderen an meinen Songs geschrieben habe. Die Frage ist, wie sieht dieser Prozess aus? Saß ich daneben? Oder habe ich zum Beispiel den Song geschrieben und habe den jemanden gezeigt und der hat gesagt, Alter, die Line kannst du so nicht machen, funktioniert für mich nicht, willst du da nicht nochmal drüber nachdenken? Und dann habe ich dem am Ende irgendwie 5% oder 10% an der Sache gegeben. Oder ich habe einen Text geschrieben mit einer Gesangsmelodie und der andere Typ hat Gitarre dazu gespielt. Natürlich teile ich dann, weil wir sind ja alle irgendwie, wir müssen ja alle zusehen, wir bleiben natürlich, teile ich dann mit der Person die Komposition, ne, als Beispiel. Ja. Und aber die Frage ist, war das so ein Prozess? Und den kann ich von mir, also für mich, kann ich den immer mit Ja beantworten. Ich habe noch nie, ich würde niemals einen Song performen. Oh, das ist immer gefährlich. Niemals. Man soll ja niemals nie sagen. Ich weiß nicht, aber bis jetzt hat mir, glaube ich, keiner einen Song vorgelegt und hat gesagt, hier, der ist fertig, den habe ich genauso geschrieben. Willst du den so machen? Und ich glaube, das wäre was, wo ich dann raus wäre. Wenn wir allerdings jetzt irgendwie einen Abend zusammen uns eine Pizza bestellt hätten und einen geilen Track zusammengeschrieben hätten, dann wäre das was ich mega guten Gewissens machen könnte, weil ich ja immer beim Writen schon drauf achten würde und wenn ich weiß, es geht jetzt gerade um mich als Künstler, wie das geschrieben sein muss, damit das hundertprozentig ich bin. Und ich es gibt aber so unfassbar viele. Und ich glaube, wenn man mal aus so einer Writing-Session war, dann weiß man genau, wie der Hase läuft. Wo halt so der Künstler auch so eher so Deko ist, weißt du, in dem Prozess. Also dann halt einfach, was halt auch
körperlich
und null despektierlich, sondern wirklich Ideen einbringt. Im Idealfall ist es ja so eine Co-Writing-Session, wo halt der Künstler wirklich Ideen reinbringt und sagt, du machst Vorschläge und der Künstler sagt, das bin ich nicht. Und daran langhangelnd schaffst du dann sozusagen, schreibst du einen Song. Aber es gibt auch Künstler, ich habe davon gehört, die halt, denen das halt auch, also die wollen halt, dass am Ende ein geiler Song bei rumkommt.
Ich finde,
ne,
das irgendwie auch eine spannende Vorstellung, dass ein Künstler einfach sein Programm runterspult, die Song, da er es noch nicht geschrieben hat, auch die Texte nicht so einen krassen Bezug dazu hat, das aber so singt, als wäre das von ihm.
Meinst, ist ja auch voll genreabhängig, ne?
Meinst du, es gibt auch Künstler, die dann auch so sich Geschichten zu den Songs ausdenken, wie sie darauf gekommen sind, die dann gar nicht stimmen? Bestimmt, oder?
Ich weiß es nicht. Ich müsste jetzt raten.
Ich kann mir das, also jetzt gerade denke ich das erste Mal drüber nach.
Ich glaube, es gibt ja so einen Wunder. Nein, will ich jetzt nicht. Ich hasse so Hate und so schlecht reden oder so. Das ist blöd.
Aber es gibt es bestimmt. Also, ne?
Ich würde mal wetten, vielleicht.
mir fällt da gerade was zu ein.
Ja, ich meine nämlich auch diese Böhmermann-Geschichte, die er da gemacht hat.
Achso, das? Nee, das ist mir gerade nicht dazu eingefallen.
Okay.
Aber also mir ist gerade was eingefallen zu Songs fühlen und so. Da war ich mal auf dem Konzert von Passenger. Kennst du den noch?
Ja, klar.
Der hatte mal diesen Let Her Go, war ja, so sein großer Song.
Megatrack.
Und war ganz lange so im Windschatten von Ed Sheeran, war ganz lange sein Support, weil die sich auch schon vor ihrer erfolgreichen Zeit gekannt haben. Und der hat auf dem Konzert halt, der hat diesen Track gespielt und dann hat er danach gesagt, keine Ahnung, ob er das immer sagt, aber er hat auf jeden Fall gesagt, vielen Dank für dieses aufmerksame Zuhören, dafür sind Künstler ja eh immer sehr dankbar. Und er hat gerade das erste Mal seit Monaten diesen Track mal wieder so gefühlt, wie er ihn mal geschrieben hat. Nämlich als Herzschmerz-Song, so ein bisschen Trennung und so weiter. Und er hat gesagt, häufig spielt er diesen Song vor 10.000 Leuten und denkt darüber nach, was er heute Abend noch bügeln muss, weil er den einfach performen muss.
Weil er den so oft auch schon gespielt hat.
Genau, weil er den jeden Tag spielen muss eigentlich, wenn er nicht auf Konzert, dann in irgendeine Radioshow oder was auch immer. Ist er immer der Song, den er spielen muss überall. Und er denkt ganz oft halt an Alltagssachen, und aber nicht wirklich an das, was der Text eigentlich aussagt. Und in diesem Moment hat er ihn dann wieder gefühlt.
Ich finde, das ist übrigens die mega große Kunst eines Performers, also nicht der das nicht geschrieben hat, den Song, den er performt, so zu spielen, als hätte er ihn selbst geschrieben. Das ist auch, glaube ich, total wichtig, dass wenn du in so eine Writing-Situation gehst, auch als Co-Writer, dass du dich komplett an die Seite räumst, nur guckst auf, dich nur permanent fragst, für wen schreiben wir das hier gerade? Und am Ende muss dieser Song zu 100% der Person gehören, die ihn performen muss.
Ja.
Das geht gar nicht anders.
Das muss ja auch zu der Person irgendwie passen.
Also es ist aber auch nur mal, es gibt sicherlich Leute, die es anders sehen als ich, aber ich glaube, ich sehe das so.
Was ich da wiederum auch spannend finde, ist, dass man sich ja auch, wenn man den Song performt 2-3 Jahre und dann entwickelt man sich aber auch weiter. Jetzt zum Beispiel in deinem Fall, wenn du jetzt in 5 Jahren noch Fuck Marvin Songs spielen würdest auf der Bühne, da sind ja auch Inhalte drin von der Studentenzeit und von Saufen,
klar,
durchmachen und irgendwie Probleme von 25-Jährigen so. Dann finde ich es immer schwierig, das dann noch glaubwürdig zu performen. Also kann Kraftklub in 15 Jahren noch diese Songs spielen, die sie machen? Andererseits performt Sido teilweise auch noch
Songs. Ich glaube, es ist scheißegal,
die mal wichtig waren.
Ist wie Songs sind wie ein gutes Tattoo. Wie ein sinnvolles Tattoo. Mhm. Weil ich versuche mir immer Sachen zu tätowieren, die zu bestimmten Lebensphasen gehören. Weil das gibt mir die Sicherheit, dass ich genau weiß, wenn ich auf meinen Arm gucke, in 50 Jahren, dann erinnere ich mich an eine Zeit. Und Songs sind genauso.
Übrigens.
Ich kann dir genau zu jedem Song sagen, in welchem Kontext der entstanden ist und warum. Mhm. Und das ist total geil und es macht auch Spaß, die noch zu performen, weil es ist so wie so ein Fotoalbum durchschauen und das ist voll geil.
Ja, machen wir eigentlich noch mal irgendwann eine Tattoo-Analyse?
Können wir gerne machen, ne? Ich mache noch ein paar bis dahin.
Das wäre nochmal irgendwie ein ganz spannendes Thema eigentlich, weil es ja schon, also muss man mal sagen, wie persönlich die Geschichte dahinter ist.
Aber immer, ich hab ein Kernthema auf jeden Fall, was sich immer wiederholt.
Ah, okay.
Ja.
Das ist spannend. Das machen wir nächstes Mal.
Machen wir mal anders.
Ist im Podcast natürlich immer schwierig, weil man die Tattoos nicht zeigen kann, aber vielleicht machen wir das irgendwie multimedia-mäßig in einem Stream oder so.
Geil. Wir hatten ja überlegt, irgendwie, vielleicht streamen wir bald mal wieder. Ja. Wir haben ja schon ein, zwei Mal Twitch gemacht und vielleicht machen wir das nochmal wieder.
Vielleicht probieren wir das nochmal wieder aus.
Genau. Das Thema ist Hoffnung. Und mit Blick darauf, dass du los musst gleich, müssen wir, glaube ich, noch ein Wrap-up machen.
Ja. Ich dachte, wir machen ein Wrap-up, dass wir quasi uns verabreden, um zu rappen.
Was?
Das war gerade meine erste Assoziation. Dann habe ich es verstanden.
Das wäre weird. Das wäre so das Uncoolste in 2020. Nach Corona.
So far.
Vor Corona. Also was einem so, so jetzt gerade durch die Zeit hilft, glaube ich, ist, wenn man sich darauf besinnt, was man einfach feiert zu tun. Ich glaube, dass voll viele gecheckt haben, mal als Beispiel, die jetzt auch nicht irgendwas mit Musik am Hut haben. Kurzarbeit war halt derbe geil. Und es ist ja voll nice, nur 20 oder 30 Stunden zu arbeiten. Für viele, und das muss man ja immer dazu sagen, für viele eine Vollkatastrophe und mega schlimm, was da teilweise mit Einzelschicksalen passiert und mit Menschen passiert, die irgendwie ihre Familie durchbringen müssen, die eine fette Hypothek auf dem Haus laufen haben und einfach gar nicht mehr vor und zurück wissen. Es tut mir unfassbar. Das tut mir unfassbar leid. Und ich glaube aber auch, dass man vielleicht, und ich hoffe, dass Menschen, die gerade hier leben, wo wir leben, sehen oder sich vielleicht mehr darauf zurückbesinnen, was wirklich wichtig ist. Mhm. Sich die Frage stellen, was will ich mit meinem Leben eigentlich anfangen? Was macht mich eigentlich glücklich? Und vor allen Dingen auch, was macht Menschen in meiner Umgebung glücklich? Weil ich glaube, da ist wahnsinnig viel Erfüllung liegt in der Frage, was macht auch andere glücklich. Und das heißt nicht, ich will mit meiner Musik nicht anderen gefallen, aber ich möchte Menschen bewegen und das kann ich so. Also das schafft, gelingt mit der Musik, so die ich mache. Das müssen jetzt keine 100.000 oder Millionen sein, es reicht, wenn es eine Handvoll sind. Und das ist schon geil, das gibt einem so viel zurück. Und auch jemand, der ganz normal in einem Bürojob arbeitet, kann sich diese Frage stellen. So. Und vielleicht ist es einfach auch eine Reduktion von Arbeitszeit um 5 Stunden, die dann sagt, ich kann mir dann aber irgendwie Nachmittag mal freiräumen oder einen Tag in der Woche, wo ich mich mit Dingen beschäftigen kann, die mich glücklich machen, die mich erfüllen und kann trotzdem meine Familie noch weiter
durchbringen. Ich habe von mindestens 20 Leuten gehört, die das jetzt als Anlass gesehen haben, nicht mehr Vollzeit zu arbeiten. Wirklich.
Also, ich arbeite ja nur 25 Stunden, wir haben auch schon drüber gesprochen. Ich liebäuge gerade sehr mit 20.
Ja, ich habe 19,5. Kann ich auch sehr empfehlen. aber auch solche Argumente wie es gecheckt zu haben, dadurch, wie gern man eigentlich Zeit mit seinem Kind verbringt, fand ich auch eine richtig,
heftig, oder?
Richtig spannende Erkenntnis.
Ja. Mega schön. Wenn auch mal die Luft dafür da ist, weißt du, wenn es nicht immer dieses, du kommst gestresst irgendwie von der Arbeit und oder hast gerade. Bist froh, wenn Wochenende ist und fällst nur noch tot aufs Sofa und dann jumpt irgendwie so ein nerviges kleines Kind auf dir rum und wo du denkst, ich würde dich gerade, wenn ich könnte, am liebsten vom Sofa runterschubsen, sondern echt dieses Zeit haben, auch selber entspannt sein und zu sehen, wie schön das eigentlich sein kann.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein Ding, ey, da können wir alle ganz, ganz viel mitnehmen. Krise heißt ja auch immer, ist ja auch immer Neuanfang.
So ist es.
Sag mal, um jetzt mal hier den Kalenderspruch noch mit reinzudrücken auf den letzten Metern.
Neues Tattoo.
ein Kalender.
mit diesem Spruch drauf.
Ja. mit dem Spruch drauf.
Finde ich ganz gut
eigentlich. Life is beautiful, carpe diem und so. Lass ich mir demnächst tätowieren. Und dementsprechend, ich kann echt nur hoffen, dass es allen Musikern, die ja doch eher auf der Krisenseite des Lebens unterwegs sind, gut geht und Thema Hoffnung eben solche nicht verlieren, sondern einfach dranbleiben und weitermachen und dass alle, die hier zuhören und vielleicht irgendwie auch auf dem Weg sind, sich jederzeit irgendwie connecten können und sollten und auch gerne mal rumschreiben können, wenn ihr, wenn es euch da draußen irgendwie auch mit irgendwie der Situation nicht cool gut geht, dann schreibt mal rum, Alter. Vielleicht kann man sich gegenseitig helfen. Mittlerweile echt viele Leute, mit denen man so hin und her schreibt und sich gegenseitig unterstützt und hilft und
ja.
Ideen. Manchmal ist es auch einfach nur eine Idee, wie man Dinge vielleicht anders machen könnte.
Oder schickt auch gerne mal positive Erfahrungen mit solchen Erkenntnissen, wie eben beschrieben, mit irgendwie, ich habe voll gemerkt, dass ich das Familienzeit mir voll gut tut oder was auch immer, oder ich ein Hobby wieder intensivieren konnte, was ich aufgegeben habe, weil ich Vollzeit arbeite oder voll. Noch mehr als Vollzeit arbeite. Sowas finde ich eigentlich auch ganz spannend, also gerne auch solche Geschichten.
Und wenn ihr Musik feiert, aber selbst noch keine Musik macht, dann fangt an, ein Instrument zu lernen. Denn es lohnt sich.
Vielleicht fange ich auch irgendwann an.
Fang mal an. Maultrommel. Ja, wenn es was ich dir zutrauen würde. Ey Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
Macht's gut, ciao.